Ερτί.
Es waren unsere eigenen Nachbarn aus den umliegenden Dörfern. Es waren sie, die unsere Männer getötet haben. Wie soll ich diesen Menschen je wieder vertrauen?
Man kann nicht einen Völkermord anerkennen und im gleichen Atemzug die Menschen, die von diesem Völkermord betroffen sind, abschieben.
Das ist Kariba Hagemann. Sie ist die Anwältin von Familie Kassim. Die Kassims sind Jesiden aus dem Irak. Vor 3 Jahren sind sie nach Deutschland geflohen, wo der Bundestag 2023 den Jesiden Schutz zugesichert hat. Doch der Asylantrag der Familie wurde abgelehnt.
Der Staat sagt, sie seien Wirtschaftsflüchtlinge. Geflohen vor Armut, nicht vor Bedrohung. Wenn das jetzt alles neue Infos für euch sind, dann hört euch erstmal Folge 1 unserer zweiteiligen Deep-Doku-Story an. In der ersten Folge erzählt uns die Familie, wie sie den Genozid überlebt hat und warum sie nach Deutschland geflohen ist.
In dieser Folge reisen wir nochmal in den Irak. Dieses Mal direkt in das Dorf, aus dem die Familie stammt. Wir wollen uns selbst ein Bild machen. Ist die Region für Jesiden mittlerweile wirklich sicher, wie es die deutschen Behörden behaupten? Doch vorher begleiten wir die Kassims in Brandenburg bei einem Termin mit der Ausländerbehörde, wo sie zu einer sogenannten Rückführberatung erscheinen sollen. Sie fürchten, dass sich hinter diesem freundlich formulierten Ausdruck die endgültige Abschiebung verbirgt.
Wird das tatsächlich passieren? Wird das Ehepaar Kassim mit seinen 4 Kindern wirklich abgeschoben? Zurück in den Irak, wo sie nur knapp dem tödlichen IS-Terror entkommen konnten? Wir sind Maria Caroline Wölfle und Johanna Sargmeister. Und das ist Deep Doku.
Also, wie habt ihr geschlafen?
Nee, wir können nicht auch geschlafen. Auch nicht gut. Immer den Tod denken.
Es ist kalt in Lüchen an diesem 20. Februar 2024. Sandra und Susanne laufen mit ihrem Vater Said Richtung Bushaltestelle. Die drei blicken angestrengt auf die Straße, die Gesichter bleich. In 3 Stunden hat Said den Termin in der Ausländerbehörde. Die Mädels steigen gleich in ihren Bus und wissen nicht, ob sie ihren Vater nach der Schule wiedersehen werden. Sie befürchten, dass man ihn gar nicht erst nach Hause lässt und mit dem nächsten Flieger in den Irak abschiebt. Eigentlich sollte die ganze Familie erscheinen, mit allen 4 Kindern. Doch Said entschied, ohne Frau und Kinder hinzufahren. Im schlimmsten Fall wird dann nur er abgeschoben. In Prenzlau angekommen, parkt Amer vor einem riesigen Backsteingebäude.
Okay, ja, wir gehen dann mal hin. Es ist 1/4 Stunde, dann melden wir uns mal an. Ja gut, dann bis gleich. Danke, danke.
Ich darf nicht mit reingehen und bleibe im Auto.
Hallo.
Zu meiner Überraschung klingelt schon nach wenigen Minuten mein Telefon.
Wir sind fertig, also... Wir kommen gleich raus.
Ihr seid fertig?
Ja, also es ging ganz schnell. Ich hatte nur mit dir eine heftige Diskussion und dann war es das.
Amer und Said laufen mir entgegen.
Was passiert?
Ja, das ging etwas schnell. Es war eigentlich eine der Möglichkeiten, wie wir erwartet haben. Die haben die freiwillige Ausreise angeboten, dass man dann Geld bekommt und dann dafür Deutschland verlässt, also freiwillig. Ja, das hat Said abgelehnt.
Wir haben Angst vor Gewalt durch arabische Milizen. In Sinjar, unserer Heimatregion im Nordirak, sind wir in Gefahr.
Dann hat sie gesagt, die Konsequenz ist, wenn er dieses Angebot nicht annimmt, dass sie jederzeit halt einfach abgeschoben werden, dass andere Kollegen vor der Tür stehen und sie in einen Charter setzen und Richtung Irak fliegen lassen.
Auf der Rückfahrt sprechen Amer und Said ununterbrochen. Allerdings in Kurmanji, was ich nicht verstehe. Aus ihren Stimmen höre ich Verzweiflung. Sie hätten besprochen, was sie jetzt noch gegen eine Abschiebung tun könnten, erzählt mir Amer, nachdem wir Said in Lüchen abgesetzt haben. Dann macht er Musik an. Das hilft ihm in solchen Situationen, erzählt er.
Innerlich frisst mich das auf eigentlich.
Was genau?
Ja, dass sie jetzt, nachdem sie sich so integriert haben, hier Fuß gefasst haben und sich gehofft haben, okay, jetzt haben die ein neues Zuhause. Und ich sehe in den Augen der Kinder auch, dass sie sehr traurig sind und Angst haben.
Nicht nur die Kasims haben Angst davor, abgeschoben zu werden. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Asylanträge von Jesiden aus dem Irak abgelehnt. Das zeigt die sogenannte Schutzquote. Als Amer 2016 nach Deutschland kam, wurden noch mehr als 90% der Asylanträge von irakischen Jesiden positiv entschieden. 2022, als seine Schwester kam, lag die Quote nur noch bei 48,6%.
Dann einigt sich die Bundesregierung 2023 im Geheimen mit dem Irak. Auf ein Migrationsabkommen, das vor allem eins tun soll: Abschiebungen einfacher machen. Ganz egal, ob es dabei um muslimische Iraker geht oder um Jesidinnen und Jesiden. Das hat Folgen.
2022, also vor dem Abkommen, wurden laut Innenministerium 77 Menschen in den Irak abgeschoben. 2024 waren es 916. Immer wieder sind unter den Betroffenen auch Jesidinnen und Jesiden. Die meisten von ihnen Überlebende des Völkermords im Irak.
Und das sorgt für heftige Debatten. Auch in der Politik. Manche Bundesländer haben mittlerweile reagiert und beschlossen, Jesidinnen und Jesiden sollen vorerst nicht mehr abgeschoben werden.
Brandenburg, wo Familie Kasim lebt, gehört allerdings nicht dazu. Wir bitten bei dem zuständigen Innenministerium um ein Interview. Das wird abgelehnt. Man schreibt uns:
Die Brandenburger Ausländerbehörden wurden angewiesen, Rückführungen von Personen, bei denen die Zugehörigkeit zur Volks- bzw. Religionsgemeinschaft der Jesiden bekannt ist, besonders sorgfältig zu prüfen.
Wie viele Jesiden aus Brandenburg abgeschoben wurden, kann uns das Land allerdings nicht sagen. Denn die Religionszugehörigkeit erfasst es nicht. Laut Statistik werden Jesiden aus dem Irak also weiterhin behandelt wie alle anderen Iraker auch.
Was wir heute von Deutschland wollen und von der ganzen Welt, ist die Gerechtigkeit für uns Jesiden. Freiheit für die Gefangenen und Stopp der Abschiebungen von Jesiden in den Irak.
Berlin, 3. August 2024. Mehrere hundert Menschen protestieren vor dem Reichstag für einen bundesweiten Abschiebestopp. Der Anlass ist eigentlich ein Gedenktag. An diesem Tag, vor genau 10 Jahren, begann der Genozid.
Das den Jesiden 2014 zugefügte Leid kann nicht durch Schmerztabletten gehindert werden. Denn es handelt sich um Wunden, die tief in unserer Seele verankert sind.
Viele der Demonstrierenden sind selbst Überlebende des Völkermords. Sie halten Schilder in der Hand. Manche Frauen sitzen zusammengekauert in der Hocke, blicken auf die Bühne und weinen.
Deutschland weiß, dass die Gefahr nach wie vor akut ist.
Auf der Demo treffen wir auch die Anwältin der Familie Kasim, Kariba Hagemann. Sie ist selbst Jesidin und kritisiert die deutsche Politik scharf.
Dass eben diese Gruppe in die Hände der Täter abgeschoben wird, das ist für mich unbegreiflich. Unbegreiflich als Teil der jesidischen Gemeinschaft, aber unbegreiflich auch als Teil der deutschen Gemeinschaft. Man kann nicht einen Völkermord anerkennen und im gleichen Atemzug die Menschen, die von diesem Völkermord betroffen sind, in eben dem Ort des Völkermordes abschieben.
Viele sagen uns, für sie sei der Genozid noch nicht vorbei. Tausende jesidische Frauen und Kinder werden immer noch vermisst und werden bis heute in Gefangenschaft der Islamisten vermutet.
Nach allem, was wir bislang gehört und recherchiert haben, fragen wir uns immer mehr, wie die Situation in Sinjar denn nun wirklich ist. Die Einschätzungen gehen deutlich auseinander. Während viele Jesiden weiterhin von großer Gefahr berichten, sehen das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium das offenbar anders. Das Auswärtige Amt schreibt in seinem Lagebericht von April 2024, die irakische Regierung und die kurdische Regierung hätten sich dezidiert dazu bekannt, Jesiden zu schützen und ihre Lage zu verbessern.
Also alles nicht mehr so schlimm? Wir wollen das herausfinden, uns selbst ein Bild machen. Sehen, wie die Region 7 Jahre nach Kriegsende aussieht. Wir fahren ein zweites Mal in den Irak, dieses Mal nach Sinjar, in die Heimat der Qasims. Würde die Familie tatsächlich abgeschoben werden und würde sie sich entscheiden, in ihr Heimatdorf zurückzukehren? Unter welchen Bedingungen würden sie dort leben?
Bloß in die Region zu fahren, das geht für uns nicht einfach mal so. In Sinjar streiten sich verschiedene Akteure um Kontrolle. Kurdische Soldaten, die Peschmerga genannt werden, irakische Streitkräfte, PKK-Ableger, Iran-nahe Milizen. Die Region ist hochmilitarisiert. Es gibt viele Checkpoints in der gesamten Region. Ob man durchgelassen wird, ist vorher nie ganz klar. Und gerade Journalisten werden skeptisch beäugt. Es kann auch sein, dass wir an einem Checkpoint gar nicht erst durchgelassen werden.
Okay, also wir nehmen mal kurz auf, ja. Letzter Checkpoint vor Sinjar. Wir dachten schon, wir haben es geschafft. Der dauert jetzt ein bisschen.
Also, da kann ja alles Mögliche im Hintergrund laufen, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat.
Es ist der 31. Dezember 2024. Wir sitzen im Auto am letzten Checkpoint, kurz vorm Ziel.
Mit Blick aufs Gebirge.
Können sogar das Sinjar-Gebirge schon sehen. Aber am Checkpoint wollen sie uns nicht durchlassen. Wer genau, wissen wir erstmal nicht. Auf den ersten Blick sehen für uns alle gleich aus. Uniform in Tarnfarben, Gewehr um die Schulter.
Seit über einer Stunde geht das jetzt schon so. Ein Soldat kommt zum Auto und sagt, dass wir umkehren sollen. Wir beharren darauf, dass ein Missverständnis vorliegt und sie uns durchlassen sollen.
Arja?
Unser Fahrer Murat versteht auch nicht, was das Problem ist. Wir haben ja alle notwendigen Papiere dabei.
Die sind verrückt an diesem Checkpoint.
Ja, this checkpoint, they are crazy. This is coming from Baghdad.
Das hier kommt aus Bagdad.
Murat zeigt auf die ausgedruckte Sondergenehmigung, die wir haben. Sie soll uns durch die Checkpoints bringen. Alle paar Kilometer ist hier einer. Wir haben nach dem 10. irgendwann aufgehört zu zählen.
Jetzt wird sogar unser Auto.
Das hat der andere aber vorhin auch schon gemacht.
Ja?
Ein Foto von da vorne.
Es ist an den Checkpoints immer das gleiche Spiel. Wir halten an, zeigen unsere Einreisegenehmigungen und unsere Pässe. Ein Mann in Militäruniform und mit Maschinengewehr nimmt sie mit, kommt kurz darauf wieder und winkt uns durch. Murat erklärt uns, warum wir jedes Mal so misstrauisch beäugt werden.
Sinjar ist a conflict area. Sinjar is a political area, a border area.
Sinjar ist ein Konfliktgebiet, eine politische Grenzregion. Es gibt hier verschiedene Kräfte und sie alle kämpfen um die Macht in Sinjar. Die Sicherheitslage ist instabil, weshalb es für Ausländer schwierig ist, nach Sinjar einzureisen. Es besteht die Gefahr von Entführungen, Raubüberfällen und türkischen Luftangriffen.
Robbery and also the risk of Airstrike of Turkey on the
Ausländer hält der irakische Geheimdienst außerdem meist für eine Art Spionageagenten. Und all das macht den Zugang zu Sinjar schwierig.
They are kind of spy agenda. So these all things together is make it complicated to access to Sinjar.
Nicht gerade beruhigend. Hoffentlich geht unser Sicherheitskonzept auf. Unsere Unterkunft wird im Gästehaus einer NGO sein. Hotels gibt's hier keine. Dafür einen Sicherheitsraum für den Fall eines Überfalls bewaffneter Gruppen. Eine von innen verriegelbare Metalltür, ein Raum ohne Fenster mit Feldbetten, Wasser und Essensvorräten. Aber noch sitzen wir im Auto. Alleine, ohne Pässe. Die hat Murat mitgenommen, nachdem er rausgerufen wurde. Dieses Mal dauert es länger. Endlich. Nach 1,5 Stunden kommt Murat mit unseren Pässen zurück. Wir werden durchgewunken.
Oh mein Gott. Uff, okay.
Warum wir aufgehalten wurden, versteht immer noch niemand von uns. Aber selten waren wir derart erleichtert. Und Murat macht hier direkt die Musik wieder an. Das Land um das Sinjar-Gebirge herum ist flach und karg. Mittlerweile ist es schon spät am Nachmittag. Die Sonne steht tiefer und hüllt die Landschaft in warmes Licht. Aber bei mir fängt direkt das Kopfkino an. Mich bedrückt der eigentlich schöne Anblick. Auf genau dieser Straße fuhr einst die Terrororganisation Islamischer Staat auf ihren Toyota Pickups.
Bis der IS kam, stand Sinjar unter Kontrolle der autonomen Region Kurdistan, Irak. Sein Militär, die Peschmerga, war für den Schutz der Menschen hier verantwortlich. Aber als der IS im August 2014 nach Sinjar vordrang, zogen die Peschmerga einfach ab und ließen die Jesiden schutzlos zurück. Auch deshalb machen viele Jesiden die kurdische Regierung mitverantwortlich für den Genozid.
Unsere erste Nacht in Sinjar. Es ist Silvester. Während in Berlin Kugelbomben in Fenster geworfen werden, ist es hier relativ ruhig. Ein bisschen Feuerwerk wird in die Luft geschossen. Johanna und ich stoßen mit Sekt an, den wir aus Deutschland mitgebracht haben. Nach einer Viertelstunde ist die Show vorbei und wir gehen erschöpft ins Bett.
What kind of area is this?
Dugri.
Am nächsten Morgen fahren wir endlich an den Ort, von dem uns Familie Kasim seit einem Jahr erzählt. Dugude, das Dorf, in dem sie gelebt haben. Adel, der Bruder von Fahima und Amer, wohnt immer noch hier.
Hello. How are you? I'm Johanna. Thank you so much.
Adel steht in der Einfahrt vor einem langen Metalltor. Er wirkt zurückhaltend und freundlich.
I have a microphone. You say hello.
Wir gehen durch das Tor in einen betonierten Innenhof, wo wir auch Madina, Adels Frau, begrüßen. Um uns herum springen ihre beiden Kinder, Amalia und Fares. Madina und Adel führen uns in einen großen Raum. In Hufeisenform stehen an den Wänden entlang Sofas. Es ist das Empfangszimmer für Gäste. Die Sonne scheint durch die Fenster, aber wir frieren. Heizung gibt es keine und der kleine Elektroofen geht nicht, weil mal wieder Stromausfall ist. Außer Adel und seiner Familie wohnt hier ein weiterer Bruder mit seiner Familie. Das Haus gehört einem Jesiden, der mittlerweile in Deutschland lebt, erzählen sie uns. Adels Kinder sind quirlig, klettern auf den Sofas herum, während wir uns beim Tee mit ihm über die Situation hier in Sinjar unterhalten.
Insgesamt ist das Leben hier nicht einfach. Es gibt kaum Arbeit, fast keine Jobmöglichkeiten. Obwohl ich meinen Masterabschluss gemacht habe, habe ich dennoch kaum eine Chance, eine Stelle zu finden. In Sinjar gibt es keine funktionierende Regierung. Wenn man ein Problem hat, weiß man nicht, an wen man sich wenden soll. Es gibt keinen Bürgermeister. Keinen Verwaltungsleiter, keine offizielle Behörde. Und wenn es zu Problemen kommt, gibt es niemanden, der sie löst.
Die fehlenden staatlichen Strukturen sind das eine. Doch was die Menschen viel mehr belastet, ist etwas anderes, erzählt Adel. Das irakische Parlament plant, ein Generalamnestiegesetz für tausende Häftlinge zu verabschieden, weil die Gefängnisse hoffnungslos überfüllt sind. Adel befürchtet, dass so auch viele IS-Kämpfer freikommen könnten. Die Täter von damals könnten dann in ihre Dörfer zurückkehren und wieder direkt neben den jesidischen Familien leben.
Es waren unsere eigenen Nachbarn aus den umliegenden Dörfern, die jesidische Frauen und Mädchen entführt, vergewaltigt und misshandelt haben. Es waren sie, die unsere Männer getötet haben. Wie soll ich diesen Menschen je wieder vertrauen? Es waren keine Fremden, es waren Menschen aus unserer unmittelbaren Umgebung, die nur auf den richtigen Moment gewartet haben.
Wenige Wochen nach unserer Reise verabschiedet das irakische Parlament tatsächlich dieses umstrittene Gesetz. Zwar bekräftigt das Justizministerium, dass Täter, die an den Gräueltaten an den Jesiden beteiligt waren, von der Amnestie ausgeschlossen seien, Doch das Misstrauen der Jesiden bleibt. Hinzu kommt, die Grenze zu Syrien liegt von Dogude nur 10 Kilometer entfernt. Dort sitzen tausende IS-Terroristen zurzeit noch in kurdischen Gefängnissen. Aber es wird immer wieder darüber diskutiert, sie freizulassen.
Natürlich sind wir bedroht. Wenn es nicht um ethnischen oder religiösen Hass ginge, warum wurden dann nicht auch die Töchter sunnitisch-arabischer Familien entführt oder ihre Kinder verschleppt? Die Tatsache, dass gezielt jesidische Frauen und Kinder betroffen waren, zeigt deutlich, dass es sich um rassistisch motivierte Gewalt handelt.
Und dann zeigt er uns, warum er sich so fühlt.
Einer Stadt wie Sinjar, die eine Hochburg der Ungläubigen und Polytheisten ist, muss das Herz geöffnet werden. Und die Stadt, die von Teufelsanbetern bewohnt wird, muss adressiert werden.
Was wir hören, stammt aus einem Video, das im August 2024 auf YouTube hochgeladen wurde. Mehrere islamistische Priester hetzen darin gegen Jesiden und andere Religionen. Johanna und ich verstehen zwar die Sprache nicht, aber der Hass darin ist spürbar. Als wir vom Handy hochschauen, hat Adel Tränen in den Augen.
How does he feel about a video like this?
Jedes Mal, wenn ich es sehe, bin ich tief erschrocken. Was bleibt mir da noch? Entweder man passt sich dieser Ideologie an oder man versucht zu fliehen.
Etwas später rufen wir per Videocall Adels Nichte Susanne in Lüchen in Brandenburg an, also Fahimas Tochter.
Hallo, wie geht es?
Gut, danke.
Es ist schön, euch zu sehen.
Dann kommt am anderen Ende der Leitung auch Sandra dazu.
Schau, wer neben uns sitzt.
Adel hat sich neben uns gesetzt, schaut in die Handykamera und spricht mit seinen Nichten. Solche Videocalls machen sie oft, erzählen die. In Lüchen hat sich mittlerweile die gesamte Familie um Susans Handy geschart. Auch die 4-jährige Selim.
Willst du singen, Selim?
Ja,
mach mal.
Klar, es ist kurz nach Weihnachten. Sie geht in Deutschland in den Kindergarten.
Ach ja.
Saugt die deutsche Kultur in sich auf wie ein Schwamm. Trotz der Entfernung, auf beiden Seiten der Leitung spiegeln sich dieselben Emotionen. Rührung, Stolz und Sorge. Und dann stellt Adel die Frage, die die Kasims in Deutschland wohl am meisten umtreibt.
Das ist schwer.
Ist es schwer?
Mein Onkel fragt, ob wir hier bleiben oder nach Irak wieder fliegen. Also ich sage, ich weiß nicht. Also das ist schwer. Keiner weiß das.
Wir beenden den Videocall mit den Kasims in Deutschland. Madina, Adels Frau, trägt Mittagessen ins Empfangszimmer, breitet es auf dem Boden aus wie auf einer Tafel. Reis mit Mandeln und Gewürzen, Rindfleisch, gegartes Gemüse, Salat mit Granatapfel. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Probieren von allem etwas. Nein sagen geht nicht. Nach dem Essen fahren wir mit Adel in den alten Teil von Dogude, wo auch seine Schwester Fahima mit Mann und Kindern bis 2014 gelebt hat.
Die meisten der Häuser, die ihr hier seht, wurden durch Explosionen schwer beschädigt. Nur wenige wurden bisher instand gesetzt und ein Teil davon wurde von NGOs gereinigt und aufgeräumt.
Ein zertrümmertes Haus reiht sich an das nächste. Alles ist zerstört. Immer noch türmt sich der Schutt entlang der Straße.
Nicht nur in Dogude. Überall in der Region sehen wir vor allem Zerstörung. Und das mehr als 7 Jahre, nachdem der IS aus Sinjar vertrieben wurde. Vom Wiederaufbau, in den Milliarden internationaler Gelder geflossen sein sollen, sehen wir so gut wie nichts. Es gibt auch Neubauten, einen lebhaften Markt, Obst und Gemüse in allen Farben. Doch all das kann über die Zerstörung kompletter Dörfer nicht hinwegtäuschen.
Selbst die vielen Massengräber, die es hier gibt, sind noch immer nicht alle ausgehoben, erfahren wir. Tausende wissen bis heute nicht sicher, was mit ihren Angehörigen passiert ist, wie und wo sie gestorben sind. Schließlich stehen wir vor dem Haus der Kassims. Oder besser gesagt, vor dem, was davon übrig geblieben ist. Sandsteinfarbene Ziegelsteine aus Lehm, der Putz teils abgebröckelt. Fenster gibt es keine mehr. Wir gehen hinein.
Wie man sieht, ist das Haus in einem völlig unbewohnbaren Zustand. Wasser läuft an den Wänden hinunter, das Dach ist undicht, Türen gibt es keine. Wenn meine Verwandten aus Deutschland abgeschoben werden, wie sollen sie hier überleben? Direkt nebenan wurde ein Haus gesprengt. Es ist ein Ort voller Zerstörung und Angst. Wer hätte den Mut, seine Familie unter solchen Bedingungen hier leben zu lassen?
Wir können durch das Gebälk den strahlend blauen Himmel sehen. So kaputt ist das Dach. Dann zeigt uns Adel noch einen Schriftzug an der Wand, den, so erzählt er es uns, der IS hier hinterlassen hat.
Hier steht: Dieses Haus gehört den Ungläubigen. Es soll zerstört werden. Sprengt es.
Eine Woche verbringen Maria und ich in Sinjar. Wir versuchen, uns möglichst viel von der Region anzuschauen, sprechen mit Militärs und mit Aktivisten, die die Region trotz aller Schwierigkeiten wieder aufbauen wollen und sich für sie einsetzen. Die sagen uns auch, gäbe es in Sinjar mehr Sicherheit, etwa durch politische Unabhängigkeit oder eine internationale Schutzzone, würden viele zurückkommen oder gar nicht erst fliehen.
Hier wird uns klar, der Krieg ist immer noch sehr präsent. Die zerstörten Dörfer, die Massengräber, die vielen Militärautos. All das nagt an uns. Die Erinnerung an den Völkermord und die Furcht davor, dass er sich wiederholen könnte, bleiben allgegenwärtig.
Gleichzeitig hat sich die Sicherheitslage im Vergleich zur IS-Zeit natürlich verbessert. Jesiden werden nicht mehr zu Tausenden umgebracht, versklavt oder vergewaltigt. Und darauf stützen das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium ihre Einstufung, dass Jesiden als Gruppe nicht mehr verfolgt werden. Deshalb müssen Jesiden wie die Kassims, die erst vor ein paar Jahren nach Deutschland geflohen sind, anders als Amer damals, individuelle Fluchtgründe darlegen. Beweisen, dass sie vor mehr fliehen als Armut.
Dazu bekommen die Kassims 4 Monate nach unserer Irakreise noch einmal eine Gelegenheit. Es ist der 10. April 2025 und ich bin gerade am Verwaltungsgericht in Potsdam angekommen. Fahima und Said haben hier heute einen Termin zur mündlichen Verhandlung. Bundesrepublik Deutschland gegen Familie Kassim steht auf der Einladung. Sie können nochmal ihre Fluchtgründe darlegen und das Gericht soll erneut überprüfen, ob das BAMF die Asylanträge der Familie zu Recht abgelehnt hat. Überpünktlich kommen Fahima und Said den Gang im Gerichtsgebäude entlang. Die großen Kinder sind in der Schule. Aber die kleine Celine ist dabei und hält sich schüchtern an der Hand ihrer Mama fest.
Hallo, ich bin Maria, die Kollegin von Johanna. Hallo.
Hi, Daud.
Hallo, Maria. Und du bist Celine, oder?
Ja.
Ich habe dich schon ganz oft singen gehört. Die Weihnachtsbäckerei hast du mal gesungen. Als wir mit deinen Schwestern telefoniert haben. Ist nicht schlimm, du erinnerst dich nicht. Alles gut.
Hast du vergessen?
Said und Fahima sehen angespannt aus. Wir betreten den Gerichtssaal. Wir, das sind die Kassims, ihr Anwalt, ein Übersetzer und ich. Es ist ein schmuckloser Raum mit hohen Decken. Eine Richterbank mit 5 Stühlen. Dahinter an der Wand hängt das Brandenburger Wappen. Wir setzen uns und stehen gleich wieder auf, als die Richterin den Raum betritt. Jetzt muss ich das Aufnahmegerät ausschalten. Aber die Verhandlung ist öffentlich. Ich darf sitzen bleiben und schreibe mit. Die Richterin befragt Fahima und Said einzeln. Die jeweils andere Person muss draußen vor der Tür warten. Mein Notizheft füllt sich mit den Fragen der Richterin und den Antworten von Said.
Welche ihrer Familienangehörigen leben noch in Dogure?
5 Brüder und 4 Schwestern.
Und wer hat das Geld für ihre Ausreise gesammelt?
Familienangehörige und Bekannte aus dem Dorf, die erfahren haben, dass wir bedroht werden.
Als was haben Sie vor Ihrer Ausreise gearbeitet?
Als Tagelöhner. Aber meistens gab es keine Arbeit.
Woher bekamen Sie dann vor Ihrer Ausreise Essen und Trinken für die Familie?
Von Hilfsorganisationen. Manchmal konnten wir auch etwas dazu kaufen.
Die Richterin ist freundlich, wirkt auf mich wohlwollend. 4 Stunden wird sie sich Zeit nehmen. Zunächst fragt sie nach den Drohanrufen, von denen das Ehepaar immer wieder berichtet hat. Wann haben die Drohanrufe angefangen? Von wem kamen sie?
Genau zu diesen Fragen haben Fahima und Said in ihrer Anhörung vor 2 Jahren ungenaue und zum Teil widersprüchliche Antworten geliefert. Unter anderem deshalb wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Das BAMF vermutete, die Familie hätte sich ihre Verfolgungsgeschichte ausgedacht.
Jetzt kriegen sie noch eine Chance und widersprechen sich in ihren Antworten schon wieder. Machen dieses Mal sogar andere Angaben als in ihrer Anhörung vor 2 Jahren. Auch ich bin ziemlich ratlos. Warum widersprechen sie sich so sehr, wenn es um diese Drohanrufe geht? Dann stellt der Anwalt Simon Hagemann noch ein paar Fragen an Said. Eine und die daraus folgenden stechen besonders heraus.
Was haben Sie gemacht, als der IS kam?
Wir mussten in die Berge flüchten.
Waren Sie in kämpferischen Auseinandersetzungen aktiv?
In Dogure nicht. Als wir auf dem Berg waren, mussten wir unsere Familien verteidigen.
Was heißt das?
Ich habe meine Familie mit einer Waffe verteidigt, damit der IS nicht angreift.
Haben Sie dabei jemanden vom IS verletzt?
Nein. Ich habe nur auf meine Familie aufgepasst.
Zuerst kommen mir diese Fragen seltsam vor. Worauf will der Anwalt hinaus? Aber dann fällt mir ein, was seine Frau Kariba Hagemann, ebenfalls Anwältin, mir mal gesagt hat.
Die Betroffenen trauen sich meiner Erfahrung nach meist nicht hier in Deutschland über ihre Gefechte mit dem IS zu sprechen. Erst nicht im Rahmen ihres Asylverfahrens. Sie haben Angst vor Vergeltung durch Muslime. Einige berichten mir auch oft, dass die vom Bundesamt hinzugezogenen Sprachmittler den Jesiden nahelegen würden, nicht zu erwähnen, dass sie mit Waffen gekämpft haben.
Ist es das, worauf Simon Hagemann mit seinen Fragen hinaus wollte? Hat Said womöglich gegen den IS gekämpft und will das aus Angst nicht sagen? Wurde er im Irak bedroht, weil er seine Familie gegen die Islamisten verteidigt hat? Sagt er all das nicht, weil er Angst hat, dann hier in Deutschland erneut bedroht zu werden? Oder hat er Angst, dass man sich an den Verwandten im Irak rächen könnte? Wir wissen es nicht. Am Ende fragt die Richterin, ob Fahima und Said noch was ergänzen wollen. Said sagt etwas, das er mir auch nach der Verhandlung noch mal ins Aufnahmegerät spricht.
Es ist in Deutschland im Gefängnis sicherer für uns, als im Irak in Freiheit zu leben.
Nach der langen Verhandlung sind wir alle ganz schön platt. Eine Entscheidung fällt die Richterin an dem Tag nicht. Die wird erst in ein paar Wochen kommen. Ich habe das Gefühl, die Kassims haben ihre Chance, doch noch in Deutschland bleiben zu können, nicht erhöhen können. Vor allem wegen der erneuten Widersprüche. Jetzt kommt es darauf an, ob die Richterin zumindest ihre Situation als diskriminierte Minderheit im Irak berücksichtigen wird.
Es ist Mitte Juni 2025. 8 Wochen nach der mündlichen Verhandlung mit Familie Kassim. Die Richterin am Verwaltungsgericht in Potsdam hat noch immer keine Entscheidung getroffen.
Wird die Richterin dem BAMF Recht geben? Bleiben die Kassims Wirtschaftsflüchtlinge, die das Land verlassen müssen? Oder wird die Richterin der Familie Recht geben und das BAMF dazu verpflichten, seine Entscheidung noch mal zu überprüfen? Noch wissen wir es nicht.
Und auch die Kassims wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Sie erzählen uns, dass sie erstmal versuchen, so weiterzuleben wie bisher. Said und Fahima machen weiter den Sprachkurs, Sandra, die Älteste, plant während der Sommerferien zu jobben. Doch hinter der Fassade des Alltags steht die Angst.
Wie soll es mir gehen? Schlimmer geht's nicht. Wenn sie uns jetzt in den Irak schicken, ist das der Tod für uns.
Diese Geschichte haben euch Johanna Sagmeister und ich, Maria Caroline Wölfle, erzählt.
Und wir bleiben an der Geschichte dran. Sobald es Neuigkeiten von den Kasims gibt, hört ihr wieder von uns. Hier bei Deep Doku.
Für den Ton waren Martin Scholz und Nina Kluge verantwortlich. Regie hat Giuseppe Mayo geführt und Redaktion hatte Gabriela Hermer. Diese und alle anderen Folgen von Deep Doku findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp.
I'm following you, I'm with you, I'm not leaving you alone.
Ich bin bei euch. Ich lasse euch nicht allein.
In wenigen Minuten werden Sarahs Schwester und Bruder auf ein Schiff steigen, um nach Europa zu fliehen. Doch dann...
To all ships transiting the area, we inform you that this MRCC is searching for a sailing vessel with 67 migrants.
Reißt der Kontakt ab. Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa. Spurlos.
Stell dir vor, 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß, was mit ihnen passiert ist.
Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke, korrupte Behörden und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Mir ist aufgefallen, dass alle unsere Nachrichten, die wir uns geschickt haben, auch alle Videos und Fotos, die wir ausgetauscht haben, dass alles plötzlich gelöscht war. Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert. Ich suche weiter.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Eine Doku-Serie über Hoffnung, Verlust und die Suche nach Wahrheit. Ab dem 13. November in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.